T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, die mal wieder eine Übernahme von Equalizer ist. Das heißt, Marlies Janke und Heidrun Twesten übernehmen das Ruder. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer.
Dem Podcast von und für Gründerinnen. Von Marlies Janke und
Heidrun Twesten. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren.
Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern.
Und haben außerdem das Gründerinnen-Handbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist.
Viel Spaß!
Wir sind sehr happy über diesen gleich in mehreren Hinsichten diversen Gast in unserem Podcast. Eine Diplom-Ingenieurin aus Mexiko, die nach ihrer Karriere im goldenen Käfig der Automobilindustrie parallel zur Familie auch noch ein Startup in Deutschland gründete. Wow, fast so selten wie Unicorns. Herzlich willkommen, Jessica Rios.
Danke, Heidrun.
Hallo, liebe Jessica. Wir freuen uns, dass du hier im Hastings-Studio bei uns bist. Erzähl uns doch bitte kurz, was macht JobMatchMe?
Klar, gerne. Danke, Marlies. JobMatchMe ist eine Jobplattform für Fachkräfte und Arbeitgeber, so ein bisschen eine Art für Tinder für Jobs, die einfach ganz schnell und unkompliziert Fachkräfte sich bewerben können zu Arbeitgeber.
Jetzt weiß ich natürlich, dass ihr in einem Bereich unterwegs seid, wo sehr hoher Fachkräftemangel ist. Welche Bereiche sind das genau?
Wir sind in Logistik, im Pflegebereich und seit Oktober in der Gastronomie und Service.
Jessica, du kommst aus Mexiko, hast dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert und an der TU München noch einen Master in Management in Technology draufgesetzt. Wow. Wie kam das? Warum hast du genau diese Studienfächer gewählt?
Ich habe es, als ich Teenager war, hatte ich eine Leidenschaft fürs Marketing und dann habe ich angefangen mit Marketing, damals mich zu interessiert, aber da dachte ich, es ist mir so einfach, ich brauche ein bisschen mehr Herausforderung und da dachte ich, Frauen können nicht mit Zahlen und da habe ich gedacht, ja doch, können wir es machen.
Doch.
Ingenieurwesen und ich habe es mir auch ausgesucht, was wäre es für mich. Wirtschaftsingenieurwesen war für mich eine Option, wo ich danach die ganze Möglichkeit hätte, aber mit Hintergrund Zahlen und das deswegen habe ich das gemacht. Und die anderen in der TU München war quasi fast Schicksal. Das kann ich später erzählen, aber da war natürlich eine gute Option für mich, weiterzumachen.
Mhm. Und du hattest in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass du auch mit Marketing nicht so viele Chancen gesehen hast. Ist das richtig?
Genau. Wir in Mexiko und natürlich zusammen mit Doch kann ich, war das Thema, in Mexiko kannst du schwer deine Leidenschaft komplett folgen und so sagen, ich werde ein gutes Leben haben. Und wenn ich spreche von gutes Leben, spreche ich einfach für die, was wir in Deutschland kennen, für Basics, ne? Dass du Gesundheit hast, dass du wirklich genug Gehalt hast, um eine Familie zu gründen. Solche Sachen, wenn du zum Beispiel Künstler bist, kannst du vielleicht erst nicht dich erlauben. Und deswegen habe ich gedacht, ja, da mache ich einfach etwas, wo ich auch Geld verdienen kann.
Ja, super, cool. Und was brachte dich dann nach Deutschland?
Ja, das ist, ich habe immer Leidenschaft, einfach Ausland zu sein. Und seit ich ein Kind war, habe ich immer den Flughafen, fand ich super interessant, anderen Leute, anderen Herkünfte und ich wollte immer nach Ausland. Und da alle Menschen in Mexiko, oder nicht alle, aber viele, nach Amerika gegangen sind, da dachte ich, nein, ich möchte irgendwo anders. Und da habe ich für mich Europa entdeckt und ich war zwischen Frankreich und Deutschland und am Ende dachte ich, okay, Deutschland kann man mehr mit Ingenieurwissen weitermachen. Und das war der erste Grund, warum ich mich ganz jung für Deutschland entschieden habe.
Und was hast du, wie bist du hier dann eingestiegen?
Mit 19. Ich war 19 Jahre alt. Ich hatte wirklich, meine Eltern sind nicht Akademiker, eine interessante Geschichte für später. Aber da dachte ich, ich möchte gerne mich dahin gehen und ich bin als Au-pair gekommen. Ich konnte kein Deutsch und ich dachte, wow, ich muss zuerst lernen und ich habe ein Jahr gespart, um mein Flugticket zu kaufen und nach Hamburg zu kommen. Und Tatsächlich, ich bin als erstes
richtige Stadt gewählt, super.
Absolut. Und Hamburg hat mein Leben geändert. Ich dachte, oh, wie schön die Stadt, aber auch die Menschen. Und das war der erste Kontaktpunkt mit Deutschland. Und dann gab es mehrere.
Aber dann geht uns ja jetzt so ein bisschen auch ums Business.
Mhm, klar.
Bei einer Firma angefangen. Vielleicht willst du dazu noch was sagen?
Ja, danach, ein bisschen später, nach dieser Au-pair-Geschichte, habe ich weiter studiert und da habe ich ein Stipendium bekommen vom Volkswagen, als ich noch Studentin war, damit ich nach Deutschland kommen konnte und ich studieren konnte. Und da ist die Geschichte von TU München. Und da gab da die Möglichkeit, einzusteigen. Und ich war damals 23. Und ich habe noch nicht mein Studium zu Ende gehabt und da habe ich schon praktisch eine feste Stelle im Volkswagen gehabt. Das war natürlich für mich und wie die Möglichkeiten sind in Mexiko wirklich besonders. Und da habe ich angefangen in den Qualität. Und da ist Volkswagen, ich bin ein Volkswagen-Kind, ne? Das muss man sagen.
So, aber die Geschichte geht ja nicht die ganze Zeit weiter bei Volkswagen und das finde ich irre, weil das ist ja ein ganz, wie du schon beschreibst, ein toller Erfolg für dich gewesen, ein renommierter Job. Mhm. Und trotzdem hast du gesagt, nee, Konzern nicht, sondern hast gegründet.
Ja,
warum?
Genau. Das ist Jahre später passiert. Da sind wirklich, da habe ich im Volkswagen eine Karriere angefangen. Ich war sehr jung als Referenten zum Vorstand in Volkswagen Mexiko. Danach haben mich hierher geschickt als Expert für Controlling-Projekte in USA und irgendwann am Ende diese Aufgabe, 2 Jahre später, habe ich war mein Vertrag international geändert, musste ich nach Mexiko wiederkommen und mein Mann wurde geschickt nach Deutschland jetzt mit Volkswagen.
Moment, da gab es einen Mann inzwischen, das wollen wir jetzt
ja,
noch
genau.
Einmal.
Ja, genau. Ein bisschen dann die Geschichte nicht zu mischen. Dann er hat auch bei Volkswagen gearbeitet. Lustigerweise aus Hamburg. Daniel ist aus Hamburg und haben wir uns damals in Mexiko kennengelernt, waren wir getrennt 2 Jahre und im dritten Jahr, wir gesagt haben, nein, es geht nicht, dass wir weiter nicht zusammen sind, habe ich eine Pause gefordert in Volkswagen oder angefragt und nach einem Jahr in Volkswagen Deutschland haben wir beide selber gesagt, hey, wir wollen gerne etwas machen für uns und ja, das war einfach der Grund.
Und das heißt, ihr habt gemeinsam gegründet. Also
ja.
Das ist ja auch immer was Besonderes, wenn man das mit seinem Partner macht.
Absolut. Und wir haben beide uns entschieden, wir lassen die Welt, die wir kennen und diese goldenen Käfig, was ich jetzt, ich liebe Volkswagen immer noch. Aber für uns war das, haben wir eine intrinsische Motivation, etwas anders zu machen und etwas für uns zu machen und etwas, für wo wir leidenschaftlich unterwegs sind. Und deswegen haben wir nach vielen Jahren, 8 Jahren war ich bei Volkswagen, gekündigt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch aus dem Konzern raus und die Freiheit ruft.
Ja, und dann kennst du das, ne?
Ja. Und wie lange ist das her, dass ihr gegründet habt?
Wir sind jetzt 6 Jahre unterwegs.
Mhm. Nochmal zurück zu dem Moment, als ihr dann den goldenen Käfig verlassen habt, den schönen goldenen Käfig. Ja, das klingt jetzt hier alles so easy, aber ich glaube, du warst, euer erstes Kind war schon da, war gerade 6 Monate alt, als ihr gegründet habt. Wie fühlte sich das an so mit dem Risiko? Weil dann ist man ja nicht mehr so komplett easy zu sagen, ja gut, und dann schlafen wir mal unter der Brücke oder am Strand, wenn es sein muss.
Ja, Marlies, du warst da, ne? Ich weiß nicht, wie war es für dich?
Ich hatte noch kein Kind,
okay.
Aber ich wollte Freiheit und ich hatte keine Verantwortung.
Ja, okay. Vielleicht ist das der Mix, ne? Ein bisschen Mexikanerin so sein, dass ich nicht so viel nachgedacht habe, was wären die Konsequenzen, sondern mehr motiviert aus dem, lass uns das etwas gründen, lass uns etwas machen. Und natürlich haben wir uns ein bisschen abgesichert. Ne? Ich habe eine Wohnung in Mexiko sehr früh gekauft, dann habe ich die verkauft und habe gesagt, okay, jetzt habe ich für mich, weil ich brauche das, ich weiß es nicht, als Frau, man braucht ein bisschen etwas Festes zu haben. Und für mich war das, dass ich dieses Geld hatte für mich, etwas, wo ich dachte, ich kann so fast ein Jahr leben, ohne Job, ohne Incoming. Und dann, das war dann Sicherheit, was ich hatte.
Ja, und Daniel ist ja jetzt Hamburger, hast du schon gesagt.
Ja.
Ich kenne ihn ja auch ein bisschen, also wirkt jetzt für mich nicht so richtig Larifari-Typ. Also, wer war die treibende Kraft bei euch beiden, jetzt ein Startup zu gründen? Oder war das so gleich verteilt?
Ich glaube, da war wirklich eine sehr gemeinsame Entscheidung. Mhm. Es ist, das war, damals war die Sendung, hey, Daniel, für ihn, ne? Die Möglichkeit ist, dass du nach China oder Russland gehst. Und für mich war so, Jessica, du kannst weiter Karriere machen in Mexiko. Und beide wollten diese Wege nicht. Und da tatsächlich haben wir uns das Schicksal ganz stark in der Hand genommen und gesagt, nee, wir machen unser Ding.
Also die Liebe hat gesiegt quasi.
Absolut, absolut.
Toll, aber jetzt wollen wir noch mal ganz zu den
zu der Geschichte.
Genau so. Noch mal so ein bisschen verstehen, wie ging denn das dann? Was waren die entscheidenden Gründungssteps? Also ihr beide habt zusammen die Idee gehabt mit einem kleinen Baby auf dem Arm. Und wie ging das dann?
Ja, das war ehrlich gesagt getrieben, dass etwas zu gründen war gemeinsam, aber genau die Idee, was genau war eher von Daniel, ne, weil er war immer im Personal gearbeitet und hat auch oft gemerkt, wie aufwendig sehen mit dem Lebensläufer ist, ne? Dass man stapelt im Volkswagen oder damals so viele Lebensläufe, dass man lesen kann, und war für Daniel, es muss anders möglich sein. Und das war so mit von fachlich, ne, wie wir gegangen sind, und mit dem Kind, da haben wir gesagt, okay, es ist 9 Monate alt, wir sind noch frei, um zu bewegen, wir brauchen nur eine Kita. Das war das Thema für uns.
Aber ihr hattet bis zu dem Zeitpunkt ja keinerlei Gründungserfahrung.
Nein.
Wie seid ihr dann vorgegangen?
Nein, wir haben uns wirklich sehr schlau gemacht, wir haben einfach alles genommen, was wir konnten, Menschen, die wir kannten, gefragt, Bücher gelesen, wirklich sehr viel selbst recherchiert.
Und Netzwerk.
Netzwerk auch. Aber wir hatten kein Netzwerk damals. Als wir nach Hamburg gekommen sind, hatten wir gar kein Netzwerk, weil Daniel war gefühlt 15 Jahre nicht mehr in Hamburg, 10 Jahre nicht mehr in Deutschland. Ich auch nicht. Ich kannte nur Leute aus Volkswagen. Und du kennst das auch, wenn du im Konzern bist, dann kennst du nur die Leute aus dem Konzern.
Und sitzt in einem Elfenbeinturm, genau.
Ja, aber die kennen die niemand draußen. Und da mussten wir selber uns diese Netzwerk zuerst schaffen.
Und gab es dann Menschen, die euch unterstützt haben?
Ja, also, klar.
Gibt ja immer so Schlüsselpersonen,
ja,
oder?
Ja, gab es. Ein paar Menschen, die wir privat kennen, und die haben uns wirklich, die Person hat uns jemand anderen vorgestellt, und diese Person, eine ist unsere Business Angel, und die uns geholfen hat mit den ganzen Psychologie-Aspekte bei uns zu entwickeln. Und so hat sich einfach weiter die Netzwerk weiterentwickelt.
Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter zum aktuellen Business. Ihr verfolgt eine Red Ocean Strategie. Erklärst du uns kurz, was das ist?
Red Ocean Strategie, ja klar. Das ist Red Ocean, muss ich da auch an. Es ist, wenn der Markt wirklich so viele Lösungen, viel Wettbewerb gibt. Ne? Das ist ein Problem, die schon alle gemerkt haben, und es gibt viele anderen Anbieter oder Wettbewerb in diesem Markt, und da musst du da wirklich schnell und gut sein.
Mhm. Also das heißt, es ist ein Markt, in dem die Fische im Wasser kämpfen, das sich dann rot färbt.
Mhm.
Ja? Okay. Was macht ihr anders als der Wettbewerb? Warum sollten Kunden sich dafür entscheiden, über euch zu recruiten?
Ja, wir haben es ein sehr besonderes Modell. No, wir haben es zuerst verstanden, was ist das Problem bei den Fachkräften. Wir haben sie zum ersten Mal nicht gegangen zu der Arbeitgeber und sagen, hey, wie lösen wir dein Problem? Mhm. Sondern wir sind zu den Fachkräften gegangen und gesagt, okay, wir entwickeln das Projekt oder unser Produkt Hand in Hand mit dir. Und das ist was, ich glaube, da sind wir einzigartig, wie wir die Fachkräfte verstehen.
Ah, super. Ihr habt also als erstes eigentlich den Markt verstanden, dass der sich wandelt vom Nachfragermarkt zum Anbietermarkt, ne?
Ja, und da haben wir dann auch dazu, muss man sagen, wir haben zuerst das Problem gelöst für die Fachkräfte. Mhm. Was ist die Hürde, sich zu eine einschreiben, Lebenslauf schreiben, suchen. Das haben wir zuerst das Problem gelöst. Und dann haben wir uns eine Idee, wie können wir als Businessmodell entwickeln für den Arbeitgeber. Das ist wirklich nicht ein einfacher Markt mit beide.
Mhm. Ihr fokussiert euch ja auf ein ganz bestimmtes Segment, abgesehen von den Verticals. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht so deutlich gesagt.
Mhm.
Nicht Akademiker, sondern, ja, genau, vielleicht, das
ja,
passt, glaube ich, ganz gut.
Okay, ja, klar. Wir haben es gemerkt, wie netzwerken wir? Na, wenn du studiert hast, wenn du eine Konzernkarriere gemacht hast und so, wir sind bei LinkedIn. Nicht nur bei LinkedIn, aber wir netzwerken auch mit Menschen, mit anderen, die deine Peer Group und die mögliche Arbeitgeber. Dann machst du dich schlau, wie du anschreiben sollst und recherchierst du. Das kennen wir alle in dieser Akademiker-Welt. Aber was passiert mit jemandem, die ein Beispiel ein LKW-Fahrer, der sitzt nie hinter einem Computer. Ja. Was passiert mit den Kassiererinnen oder die Pflegehelfer? Ne? Die sitzen nicht da, die netzwerken nicht, die verbessern sich selber nicht, damit sie einen besseren Job haben, sondern sie machen seinen Job und das war's. Und das ist, was, wie gesagt, wo wir uns spezialisiert haben und sagen, wir müssen die verstehen. Und das ist unser besonderes Markt, die Blue Collar, die sogenannte Blue Collar Markt. Ja. Ne?
Und deswegen kommen die zu euch, weil sie dann den Eindruck haben, dass ihr sie versteht auch wahrscheinlich.
Ja, oder? Wir haben also wirklich eine leichte Art und Weise, wie man sich anders bewerben kann. Ja.
Okay. Mhm. Und wer bezahlt euren Service?
Ja, unser Businessmodell ist, dass der Arbeitgeber bezahlt. Wir haben zwei Modelle. Das ist Subscription-Modell, ne, wo sie jedes Monat wie eine Stelleanzeige, was sie kennen, sich bei uns buchen. Oder sie können ein Pay-per-Application, das heißt, sie können pro Bewerber einfach eine Fee bezahlen. Aber wir machen keine Fee für Vermittlung oder so. Das haben wir nicht.
Das heißt, die Arbeitskräfte zahlen gar nichts?
Nein, das ist for free.
Für sie ist es top easy gemacht und for free.
Super. Genau.
Also für mich klingt das sofort nach Henne-Ei-Problem. Dahingehend, dass ihr ja erstmal dafür sorgen müsst, dass ganz viele Menschen aus der Gastroszene, aus der Pflegeszene sich bei euch registrieren, nehme ich an, über eine leichte Mobile-Application.
Genau.
Und dann müsst ihr darum Henne-Ei-Problem ja auch die Kunden haben. Wie ging das? Was war die Schwierigkeit?
Ja.
Oder war das die Schwierigkeit?
dass sie sich connecten?
Ja, dass ihr erstmal eine kritische Menge an Daten habt.
Ja, das ist... deswegen sind wir zuerst mit dem Fachkräfte gegangen, dass wir die Menge haben und das gesagt haben, okay, wir können es gewährleisten an unseren Arbeitgeber, dass sie Bewerbung bekommen.
Und dann erstmal nur Pflegekräfte? Oder?
Und da haben wir zuerst angefangen, wirklich mit der Logistik zu verstehen, wie funktioniert in der Logistik, wie funktionieren die Lkw-Fahrer. Ne? Wir haben die ersten Applications sind mittlerweile, keine Ahnung,
waren Truckjobs.
Truckjobs damals haben wir dann nur für Trucker. Der Truckjobs war. Und da waren am Anfang 80 Leute, die sich registriert haben. Und dann haben wir einfach wirklich wirklich gut Gas gegeben in Marketing zu verstehen, Social Content bei denen. Und dann mehr und mehr haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir irgendwann die kritische Masse erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt können wir dann an den Arbeitgeber sagen, hey, bezahl jetzt, damit du auch.
Okay, cool. Also ihr habt Vertical pro Vertical sozusagen entwickelt.
Genau.
Also,
genau. Unser Logistik war unser Proof of Concept. Mhm. Ja, so jetzt haben wir da gesagt, schaffen wir das? Schaffen wir das Problem zu lösen? Ist es schwer, das Problem genug, damit jemand uns bezahlt dafür? Und sind wir eine gute Lösung? Und dann haben wir mit Truck, haben wir lange gemacht. Ich glaube, 3 Jahren waren wir nur fokussiert an Truck.
Wow.
Und dann haben wir in 2020 im Care angefangen. Mhm. Einen Monat vor Pandemie. Das war nicht so leicht. Aber haben wir da angefangen und genauso mit der gleichen Strategie, zuerst die Fachkräfte zu verstehen, den Problem für den zu lösen, eine ganz detaillierte Lösung für Pflegekräfte und danach am Ende Gastronomie.
Da gab es ja noch eine Spezialgeschichte bei der Pflege, ne? Entschuldigung, dass ich da...
Ja, das, als wir angefangen haben, das ist eine Fun Fact, wir haben ein Jahr geplant, dass wir Care machen, das Pflegekräfte, und dass wir auch monetarisieren wollten. Und dann kam wirklich, wir haben gelauncht im Februar und im März war der erste Lockdown und die ganze Corona-Pandemie und ich dachte,
was für ein Timing.
Ja, was für ein Timing, wirklich. Und wir dachten, wir können es für positiv nehmen und oder negativ. Und dann haben wir gesagt, nein, wenn dann der Markt so ist und wir bitten eine Lösung wirklich, die hilft. Wir werden dann brauchen Pflegekräfte in bestimmten Standorten. Und gleichzeitig die Truckers haben viele Jobs verloren. Das heißt, da hatten wir viele Leute, die einen Job gesucht haben, Helfer, die etwas irgendwo gehen wollten. Und dann haben wir eine Kampagne gestartet, die große Deutschlandhelferaktion, wo die Leute, sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer, for free unsere Plattform nutzen könnten für ein paar Monate während des Lockdowns. Und toll. Das wirklich, wow. Das war richtig toll. Mhm. Und unsere Leute haben auch so gesagt, wir arbeiten so lange, damit das funktioniert, damit wir dann der Gesellschaft etwas machen können.
Mhm. Toll. Kommen wir zur Finanzierung. Wie habt ihr euch finanziert? Wie war da die Journey?
Ja, ich glaube, das haben wir ein Weg hinter uns. Wir haben zuerst mit unserem eigenen Geld finanziert die ersten Monate. Ne? Wir haben uns nicht bezahlt und wir haben angefangen, nicht nur zu zweit, wir haben sofort mehrere Leute gefunden, die vielleicht in unserem Projekt ansteigen wollten als Gründer. Deswegen sind wir dann ein Team von 4 Gründern. Und zuerst haben wir quasi for free gearbeitet und danach, 8 Monate später, kamen die ersten Business Angel zu uns. Ein Jahr später kam eine Family Office zu uns und hat uns.
Also kam zu uns klingt immer so herrlich, finde ich. Also die kommen ja nicht einfach, ohne dass ihr aktiv wurdet.
Ja, stimmt.
Also,
stimmt. Da war nicht so, das kam zu. Ich sage es positiv, weil es ist wirklich eine schöne Sache, wenn Investoren zu ansteigen, ne? Und natürlich, das zu machen, es war nicht easy. Man muss den ganzen Weg machen, mit den ganzen Hören, was die ganzen 99 Neins zu hören. Das war ein Journey für uns. Und es ist immer noch, ne? Mhm.
Habt ihr auch eine staatliche Förderung beantragt oder bekommen überhaupt? Oder seid ihr gleich mit Angels losgegangen?
Nee, am Anfang gar nicht. Nur in Corona-Zeit haben wir dann aus. Das war für uns, genauso wie viele Startups wahrscheinlich, in Krisen haben wir das gefordert. Das war die einzige, das wir gefragt haben.
Und aus deiner Sicht, ihr habt ja mehrere Angels. Was macht aus deiner Sicht einen guten Angel aus?
Zeit. Dass sie Zeit sich nehmen für dich. Auch wir haben wirklich tolle Business Angels, ne? Und wir haben zwischen Leute, die viel in fachlich, ne, wie eine Startup-Gründer ist, wie kann man mit dem Businessmodell machen, mit Krisen umgehen. Aber wir haben auch zum Beispiel die anderen Business Angel, die uns mit der Psychologie hilft, dass er wirklich, er ist mit uns, entwickelt mit uns, feiert mit uns, ist traurig mit uns. Das macht ein tolles Business Angel. Die Leute, die dich supporten und da sind, wenn alles toll ist, super, aber wenn nicht so gut läuft, dass auch da ist. Und das ist aus meiner Sicht die Mehrwert für ein Business Angel.
Wo wir Nähe haben, ne?
Nähe, genau.
Jetzt wollen wir aber nochmal irgendwie das ein bisschen weiter, wie ging das dann weiter? Oder vielleicht vorab gefragt, erzählst du uns, wie viel ihr insgesamt geraced habt?
Ja, ich glaube, das ist offen. Da haben wir 3,5 Millionen schon geraced.
Toll.
Mhm. Und es waren schon 3 Finanzierungsrunden, was wir gemacht haben.
3 über wie viele Jahre?
6.
3 über 6 Jahre. Mhm. Und die erste war die schwerste?
Ah, nee, ich glaube da nicht unbedingt, ne? Weil es sind verschiedene Amounts, ne? Das ist ich glaube nicht, die erste war richtig schwerste. Nee.
Und lass mich raten, jetzt kenne ich deinen Mann nicht, aber ich glaube, du hast gepitcht oder wäre es rausgegangen?
Nee, tatsächlich, okay. Tatsächlich nicht. Am Anfang ist es eine sehr lustige Geschichte, weil ich musste auch wachsen in diesem Startup. Ich bin in Konzern gewesen und ich war sehr selbstsicher in Konzern. Und diese Selbstbewusstsein, was ich hatte in Konzern, hatte ich nicht in der Startup-Welt.
Völlig andere Rolle, ne? Mhm.
Und für mich war tatsächlich, ich bin nicht 26, ne? Und ich war nicht so naiv, wo ich dachte, oh, wir kennen das nicht, keine Ahnung, wie kommt das an, wenn wir zusammen sind? Und ob
also
sie
du
das
meinst als Paar?
Als Paar, ja. Ne? Und dass du gründest, weil wir haben die Zahlen, lügen auch nicht, ne? Frauen bekommen weniger Geld. Wenn du als Partner bist in einer Startup, da mögen die Investoren nicht so gerne. Und da waren wir damals super nicht sicher, ob wir das wollen oder nicht.
Mhm. Und hast du dich erstmal zurückgezogen?
Ja, am Anfang habe ich gesagt, ich muss dann jetzt lernen. Für mich war Fokus, ich muss jetzt lernen, wie man Marketing macht, weil ich wollte es immer. Aber ich bin Ingenieur und ich dachte, ich muss dann aus Leidenschaft Marketing finde ich super, aber ich wollte mich einfach weiterentwickeln. Habe ich mich fachlich entwickelt und habe gesagt, Daniel oder Daniel selber, ne, dann muss jemand pitchen, dann du bist da morgens und abends, egal wo. Und ich bin jetzt gerade im Hintergrund, in den, ich glaube, die ersten 2 Jahren war es so.
Ja. Werbung.
Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio.
Werbung Ende.
Na, du beschreibst ja eine Situation, die am Ende des Tages halt nun mich dazu gebracht haben, diesen Podcast zu machen, dass es nämlich in der Tat für Frauen schwer ist, die Kohle reinzuholen. Habt ihr da mal mit Frauen auf Investorenseite zu tun gehabt?
Nee.
Wirklich, nein, tatsächlich gar,
nein,
nicht.
Gar nicht.
Okay. Also, ich glaube, nur Männer als Angels, ne?
Ja, wir haben tatsächlich, und das wollen wir ändern. Also. Nee, es ist wirklich, ich finde es gut. Ich bin total stolz, dass ihr das macht, weil ich habe diese Reise selber erlebt. Und heutzutage, wie man spricht von Female Founders und Gründung und Investieren, wirklich, vor 6 Jahren war anders. Vor 6 Jahren war wirklich anders. Und ich bin froh, ich bin in den 83 geworden. Ne? Und ich kenne die Welt analog und auch digital. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade eine Transformation, wo wir früher ohne Frauen und jetzt mit Frauen. Und ich darf das erleben und auch heranwachsen. Mhm. Und was ich erzählen will, ist, ich bin einfach gewachsen und ich bin mir bewusst, wie viele ich selber mich gestoppt haben, weil niemand hat mir gestoppt. Ne? Niemand hat gesagt, nein, Jessica, pitch nicht. Das war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Und ich wollte selber nicht, weil ich dachte, ich hatte diese Angst.
Mhm. Ja, mhm. Es haben wirklich fast alle Frauen, also ich glaube, das kann man auch, kenne ich von mir selber auch immer noch, und fast alle Frauen haben uns das auch gesagt, dieses Imposter-Syndrom, also dass man selber denkt, ich kann es nicht gut genug. Ja. Das ist einfach, ich finde es total lustig, dass das bei Frauen so implementiert ist, bei den meisten Männern nicht. Also ich finde es wirklich, ist jetzt gar nicht eine Wertung, sondern ich finde es wirklich total interessant und spannend und würde sehr gerne mal eine wissenschaftliche, endgültige Aussage dazu kriegen, woran das liegen kann. Also.
Aber ich finde es auch wichtig, selber, wenn man sich selber entdeckt, dass klar, du das genau selber machst, dass du dran wächst.
Und das andere, du darfst auch Mut entwickeln.
Ja,
also Mut fällt ja nicht vom Himmel, sondern Mut wächst ja mit einem Erfolg und
absolut,
mit dem Weg. Und,
absolut.
Umso toller, wenn du jetzt als Frau rausgehen kannst und jetzt schon so eine Journey hinter dir hast. Das ist ja auch ich glaube, der Markt ist ja jetzt sehr reif dafür, dass tolle Frauen sich hinstellen und sagen so, und das ist mein Weg. Das war es vielleicht vor 6 Jahren auch tatsächlich.
Und es war anders. Ne? Ja. Das war wirklich ein Kind. Ne? Damals war viel in Sicherheit für uns und für mich. Für mich war sehr.
Also wir hatten auch mal eine Gründerin hier, die hat tatsächlich gesagt, sie verleugnet, dass sie ein Kind, also sie sagt nicht offen, dass sie ein Kind hat und tritt auch bei den Investoren nicht als Ehepaar auf. Also, also hat sich auch eher dahinter versteckt, was für ein Quatsch. Ne?
Also, also hier an der Stelle finde ich mal so der Appell von uns allen dreien, glaube ich. In dem Moment, wo ihr als Frauen an euch selber zweifelt und denkt, ihr seid nicht gut genug, gilt jetzt an unsere Hörerin, dann schiebt diesen Gedanken zur Seite und nimmt einfach wirklich den Mut und probiert es aus. Unsere Erfahrung, glaube ich, kann ich von uns allen dreien sagen, ist, es hat immer geklappt. Und es hat eigentlich jemand ausgelacht oder nach Hause geschickt oder gesagt, du bist nicht gut genug. Also einfach machen.
Ja, aber ich finde noch, es gibt noch einen Aspekt und den finde ich auch super wichtig, dass du, Jessica, da so eine Role Model Funktion jetzt einnimmst und sagst, ja, ich hatte auch keinen Mut, ich habe aber einen Erfolg hingelegt und jetzt gehe ich auch raus und erzähl's, weil am Ende des Tages fehlten uns allen doch immer die Frauen, wo wir sagten so, boah, ist die cool, die macht das so und so. Also es waren ja doch eher so Typen, die dann durchmarschierten in der Wahrnehmung, in der medialen Darstellung auch, und wäre schön, wenn du.
Ja, aber es gibt, da gebe ich dir voll recht, es gibt viele Frauen, die, oder wenn ich das selber sehe, ne, bei LinkedIn, bei Instagram, so, diese Frau konnte immer alles, ne, es war immer so. Und ich glaube, da muss man auch selber sagen, nein, es war vielleicht nicht immer so und hat sich entwickelt und man kann selber das entwickeln.
Klar. Okay, also wir haben gehört, ihr habt schon ein paar Millionen eingesammelt. Ja, Glückwunsch. Wofür habt ihr das Geld eingesetzt?
Ja, wir haben als erstes zuerst den Business Angels Geld haben wir wirklich an das Problem und im Proof of Concept investiert. Mhm. Na, das war das Thema. Wir müssen das probieren, gucken, wie funktioniert beim Marketing, wie funktioniert unser Tech. Wir haben alles zu Hause entwickelt. Das heißt, wir haben niemand rausgegeben, unser Algorithmus, weil wir funktioniert durch ein KI, ne? Das, Algorithmus, die bei uns funktioniert, um diese Match zu machen. Das macht aus für uns auch besonders. Das haben wir alles im Haus entwickelt. Das haben wir als erstes Business Angel Geld dafür. Und danach haben wir den weiteren Finanzierung für Care, ne, unser Pflegebereich, ne, dass wir anderen Verticals offen und mehr Wachstum zu haben und das weitere Investitionen auch. Das ist
Ihr seid ja inzwischen auch nicht nur in Deutschland aktiv.
Wir sind gerade in Deutschland, Polen, Österreich und Holland kommen ab und zu mit ein paar Standorte zu uns und Dänemark haben wir auch. Wir haben noch nicht alles übersetzt für die anderen
Von Sprachen. Arbeitgeberseite oder von
Arbeitgeberseite?
Ah, von Arbeitgeberseite.
Ja, cool. Da die erfahren sie von uns und da wollen die einfach in Standorte, die wir überhaupt nicht haben, buchen.
Ja, cool.
Ja, das ist wirklich, da freuen wir uns immer, ne?
Ja. Okay, was ist eure Vision? Also wie geht's weiter mit Skalierung, Internationalisierung? Wollt ihr ein Unicorn werden?
Ich glaube, ein Merkmal von uns, von JobMatchMe ist, wir sind sehr bodenständig, aber wir träumen big. Ne? Das ist
super.
Ich glaube, zuerst wir sagen, ja, dahin wollen wir, aber zuerst müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen. Hm. Ich weiß nicht, ihr liest natürlich auch die Nachrichten mit den ganzen Startup-Investitionen, was kommt in die Zukunft. Und quasi Liquidität ist gerade ein Thema für alle. Und unsere Hausaufgabe jetzt ist komplett Break-Even zu erreichen und profitabel werden und diese, ne, alle Geld, was wir investieren, auch nochmal wieder raus an den Markt. Und unsere Strategie oder unsere Vision ist, wir wollen gerne, dass die Arbeitnehmermarkt wirklich sich ändert für mehr Wertschätzung an den Fachkräften, Transparenz, vielleicht, dass wirklich die Lösung ist für diese Fachkräftemangel, ausländische Hilfe, dass wir von Ausländern auch hierher holen und eine Möglichkeit geben, sich auch transparent, auch easy an den Arbeitgeber sich zu bewegen. Und natürlich ist unsere Frage ist, wollen wir expandieren auch in anderen Ländern oder wollen wir expandieren mit anderen Verticals? Das ist für uns noch in Fragezeichen, aber absolut beides möglich.
Okay, auf jeden Fall wachsen.
Auf jeden Fall wachsen, ja.
Ja, toll. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ganz nutzwertig auch wirklich für unsere Hörerinnen auf deine Grundhaltung und deine Eigenschaften kommen. Und da habe ich immer ein Thema auf dem Herzen, das ist das Thema Netzwerken. Du sagtest ja, dass du gar kein Netzwerk hattest, logischerweise, als du aus dem Konzern kamst und es dir peu à peu aufgebaut hast, aber hast ja auch beschrieben, wie wichtig das ist. Ja. Wie hast du das gemacht? Strategisch oder?
Genauso
bei den Nachbarn angefangen.
Beides wirklich. Ich bin sehr naiv angefangen, glaube ich. Es ist, ich bin quasi durch den Spielplatz mit meiner Tochter
top für Business Netzwerk.
Absolut. Spielplatz und erzähl an den anderen, was machst du beruflich, weil ich hatte auch keine Lust. Nur ich habe Lust auch zwischen der Arbeit auch mit den anderen Müttern zu sprechen. Und ich dachte, why not? Na, wir sind hier auf dem Spielplatz, aber warum kannst du, ne, Männer machen vielleicht irgendwo anders und warum nicht hier auf dem Spielplatz auch?
Also, du wolltest nicht nur über Sandkiste sprechen, sondern auch über Business auf dem Spielplatz. Ja. Super.
Und ich erinnere mich noch an die Gesichten von den anderen Müttern, als ich gesagt habe, ja, wir wollen gerne mit den Truckern und eine Jobplattform entwickeln und die waren so, wie bitte? Was hast du mit Truckern zu tun oder LKW-Fahrer? Und ich müsste immer sagen, ja, alles, was du besitzt, würde von einem LKW-Fahrer gefahren. Und was passiert, wenn das die nicht mehr gäbe? Und da haben sie schon Interesse gehabt. Ich habe so langsam angefangen und natürlich die da waren und die Interesse hatten, haben immer jemand gekannt. Ich könnte ja entweder einen Arbeitgeber, einen Investor oder so weiter habe ich und dann
so
ist
bist du wirklich weitergereicht worden.
Also, nicht so. Es ist da waren meine ersten Kontakte. Mhm. Danach habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne in der Marketingwelt und ich möchte gerne Leute kennenlernen und ich habe mich in den Hamburg Media School matrikuliert, um diese Online-Marketing-Programm zu machen, die ich bis heute sehr sehr lobe. Und dann habe ich anderen Marketeers kennengelernt und Heidrun habe ich da.
Das war lustig, weil ich kannte ja eure Angels schon.
Ja, da hatten wir schon ein bisschen.
Genau, und dann haben wir uns zufällig da getroffen.
Das war wirklich Zufall. Aber heutzutage denkt man, ja, Netzwerken, ja, heute bin ich hier. Ne? Das ist, dass wir uns kennen auch. Und danach tatsächlich, was ich glaube weitergebracht hat, ist einfach in den anderen Clubs, ne? Hamburg Startups Club und so weiter und in diesen Events zu gehen und einfach zwei, dreimal netzwerken und nochmal Intros zu fragen und aktiv werden.
Toll, ja. So. Was hältst du von reinen Frauennetzwerken? Also außerhalb des Spielplatzes, meine ich jetzt.
Ja, na, da gab es auch Männer, ne? Sie fanden auch ganz toll, dass wir über Business gesprochen haben. Frauennetzwerken, ich finde es gut. Es macht mir Spaß, auch in diese Frauennetzwerken zu sein. Ich finde, ja, why not? Wir haben ein etwas gemeinsam, ne? Es kann sein, dass wir, keine Ahnung, wir wissen nicht, ob wir Karriere und Kindern oder die Ängste, dass wir haben und solche Themen sprichst du da. Und ich habe das Gefühl, dass da ist ein mehr offener Platz, um solche Sachen zu sprechen und nicht immer so den Topfer sein und nur sagen, sondern es ist eine offene Space.
Du bist ja Marketing-Expertin und da würde ich schon nochmal wissen, was war denn deine Strategie? Wie hast du die Kommunikation gesteuert? War das sehr social-lastig? Wie bist du rangegangen?
Ja, das ist, wie gesagt, bodenständig. Und zuerst dachten wir, wo finden wir unseren Kunden? Auf die Straße. Und dann sind wir zu Rastplätzen gegangen und haben wir einfach so gemacht, ne, an der Tür von den LKWs und haben ein paar Interviews gemacht. Und wenn ich sage ein paar Interviews, ich spreche mir von Hunderte, und haben gesagt, wo bist du genau unterwegs, wenn du in dein Handy bist? Und dann haben wir gesagt, ja, ich bin oft bei Facebook oder ich bin in diesem Kanal und ich folge dieser Person und ich mache gerne dieses Content. Und dann bin ich einfach reingegangen und wirklich in der Brille von einem LKW-Fahrer und habe gesagt, okay, wo sind die unterwegs? Dann mache ich das und lerne ich, was ist den Content, was interessiert ist. Und da haben wir es gemerkt, dass Wertschätzung war ein großes Thema, damals vor 6 Jahren. Und ich habe da einfach durch Social, Facebook angefangen zu sagen, okay, Wertschätzung für die LKW-Fahrer, habe ich ein Video gemacht und die wurde viral. Und da haben wir da quasi nach diesem Viral-Video viele Followers bekommen. Und dann habe ich das zweite Video über den Thema Wertschätzung an den LKW-Fahrer und wirklich den Pain, was sie als Pain betrachten, mehr recherchiert und mehr gemacht. Und da haben wir den Social-Media-Kanal und natürlich die ganzen Online-Performance-Marketing-Kanäle benutzt, wie Google AdWords, SEO.
Ja, tolle Strategie. Also ist ja wirklich der harte Weg, aber toll, weil sehr authentisch, glaube ich.
Es
und genau
halt.
Genau am Kunden.
Also, ja, aber es ist genau eine Nische, ne? Es ist nicht unsere Peer-Group, ne? Am Ende, ich habe keine Familie oder so, die LKW-Fahrer ist. Ich habe auch keinen Bezug zu. Aber ich glaube, es gehört dazu, wenn du deinen Job gut machst, egal was, dass du verstehst, was dein Kunde möchte.
Absolut, ja, absolut. Mhm. Ja, toll, super.
Also ganz schön klassisch Design Thinking am Anfang mit Empathy.
Genau.
Rausfinden, was will deine Zielgruppe. Und was ich unbedingt jetzt nochmal, mir spukt die ganze Zeit so ein schönes neues Wort im Kopf rum, Playground Networking. Das finde ich einfach ganz geil. Also da bist du jetzt sozusagen die Inspiration für.
Ich kann das nur empfehlen. Wirklich, ja, wirklich.
Ich glaube, bei euch ging es ja dann im Kindergarten auch weiter. Wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber ihr hattet natürlich auch Glück mit eurem Kindergarten. Da waren ja so, war das Who's Who der Hamburger Startup-Szene ja versammelt. Ich würde ja mal gerne noch mal ein bisschen raus aus Hamburg. Du kennst ja jetzt mehr Länder als ich sozusagen im Startup-Bereich. Also ich kann vielleicht in den USA noch ein bisschen was beitragen, aber du kennst Deutschland und Mexiko gut. Würdest du sagen, es gibt grundlegende Unterschiede zwischen den Startup-Ökosystemen in beiden Ländern, oder?
Ja, das ist, ich würde sagen, ja. Mexiko sind viel mehr risikobereit, die Leute auch. Es gibt viele Fachkräfte da, dort, die arbeiten wirklich von morgens bis abends, weil sie einfach leidenschaftlich auch möchten. Und es ist auch in den Gesellschaften in Mexiko, dass die Menschen auch viel arbeiten. Und das ist anders als in Deutschland. Ne? In Deutschland ist so ein bisschen Work-Life-Balance zu haben. Und natürlich als Gründer, wenn du anfängst und eine Startup gründest, ist es schwierig, wenn jemand sagt, hey, aber ich möchte gerne
Wochenende frei haben.
Ja, oder wenn ein Problem ist und du hast nur 4 Mitarbeiter und eine sagt, okay, sorry, aber ich muss los. Da muss man hier suchen, dass Menschen, die genauso ticken wie du und das gleiche die Vision auch treibt. Und in Mexiko ist vielleicht mehr selbstverständlich, dass das passiert. Dass die Leute sehr viel arbeiten.
Ja, ist toll, weil das ist ja im Prinzip sozusagen diese Stereotypen-Rollenbilder, die man so im Kopf hat. Ja, denkt man eigentlich, wäre es theoretisch andersrum, aber ich teile das genauso, wie ich das jetzt in der Praxis erfahre, genau was du sagst. Mhm. Außerhalb allerdings des Startup-Ökosystems, weil wir hatten gerade ein Beispiel, dass wir unbedingt was abstimmen musste bis heute Morgen mit einer anderen Gründerin, die wir interviewt hatten. Und ich habe es letzte Woche einfach nicht hingekriegt. Ich habe es nicht geschafft und habe dann also am Sonntag irgendwie per WhatsApp gesagt, so kannst du dir das kurz angucken? Ich habe es dir gemeldet und es hat geklappt. Also und hatte das gleich auch von einer anderen Gründerin am Samstag. Das heißt, in unserem Ökosystem funktioniert das super, auch am Wochenende was abzustimmen, was ich toll finde. Aber das ist eben in Deutschland noch lange nicht normal. Ne?
Nee.
Also insofern, was können wir von Mexiko und von dir als Frau, die auf 2 Kontinenten zu Hause ist, lernen?
Ich glaube, ich glaube, diese Kreativität, was Mexiko hat, ne? Man sagt, dass da, warum Kreativität? Weil wir haben da viele Probleme und die Leute selber da, es gibt keine Regierung, die dir hilft. Es gibt keine, manchmal diese Hilfen, staatliche Hilfe, was wir haben mit den Kitas, mit dem Gesundheitssystem. Da muss manchmal kreativ werden und anderen Lösungen finden. Und ich glaube, da können wir diese offen und kreativer lernen von Mexiko, dass wir das mehr nutzen hier, das Offensein für neue Lösungen. Diese Think out of the box, es ist sehr geprägt in Mexiko. Und ich glaube, von Deutschland, was die Mexikaner lernen können, ist, Planung ist auch okay. Ein bisschen zu planen, ein bisschen zu Standards von Qualität. Ne? Mehr bedeutet auch nicht mehr. Und da glaube ich, das können wir auch, oder das nehme ich gerne von Deutschland, dass die Qualität auch in deine Gespräche, in deine Vorbereitung für Aufgaben, das nehme ich gerne von Deutschland.
Kannst du auch den Vergleich ziehen des universitären Systems? Also wir hören hier immer mal wieder die Kritik, dass die Universitäten nicht genug Entrepreneurial Spirit vermitteln, nicht unbedingt auf Gründung vorbereiten. Gibt es da etwas, wo wir einfach von lernen können, was du erfahren hast in Mexiko?
Ja, das ist tatsächlich, was ich gelernt habe von den 2 Unis, waren, du hast... Und in Mexiko hat man die offene Universitäten und privaten Universitäten. Und da kann man sehen, in privaten Universität diese, dass man Gründern oder dass man etwas leitet und so, das lernst du die ganze Uni-Zeit. Zum Beispiel in der offenen Universität nicht. Du lernst quasi, oder das sagen voll oft, du lernst quasi ein Mitarbeiter zu sein und zu sagen ja an den Hierarchien und deinen Job gut zu machen. Und ich glaube, man kann diese Gründungssystem schon von Anfang an zeigen oder Vorlesungen geben, wo man sagt, wie gründet man? Ne? Wie machst du ein Businessmodell? Und solche Sachen, da glaube ich, gibt es in Deutschland noch viel zu wenig. An der TU München war viel mit, wie machst du Patenten, ne? Patenten zu schreiben. Also ich habe so viele Vorlesungen mit Patenten, egal was, ne? Musst du das patentieren. Und das genauso kannst du prägen mit Gründen.
Absolut, ja. Und ein Patent allein macht noch keinen Entrepreneur.
Nee,
ja.
Nee. Aber wie machst du diese Patente, die dir eine, wie nutzt du das?
Okay, spannend.
Obwohl, man muss jetzt ja mal sagen, die TU München ist mittlerweile in Deutschland, glaube ich, so eine der führenden Unis im Bereich Entrepreneurship. Also die haben es richtig raus mittlerweile.
Ja.
Da können wir uns in Hamburg jetzt noch was abgucken, aber da wird ja auch schon hart dran gearbeitet. Nochmal so als meine letzte inhaltliche Frage. Wir haben ja schon so ein bisschen hier und da das Thema Eigenschaften und Haltung angesprochen. Würdest du sagen, es gibt bestimmte Haltungen, die das Gründen oder auch das CMO sein, so bist du ja Chief Marketing Officer, die erleichtern, beziehungsweise, also welches sind und kann man die lernen oder wie hast du sie gelernt?
Ich glaube, für mich war Durchhalten oder ist immer noch Durchhaltenvermögen, ne? Weil nicht immer alles gut läuft. Und wenn das schwer läuft, ist für viele schwer weiterzumachen. Und man sagt, okay, ich kündige, ne? Und ich gehe jetzt und ich mache es nicht weiter, weil es wirklich nicht so schlimm ist. Und ich glaube, das muss man Durchhaltenvermögen haben. Resilienz, ne? Das ist das gleiche Wort. Und dass du viel reflektierst an dich selber. Ne? Hinterfrag dich nochmal, ob das nicht so viel, aber für mich war so, wo Sachen, die ich so sicher war und ich dachte, ja, vielleicht musste ich anders machen, vor allem mit dem Personal. Als wir gewachsen sind mit Personal, da haben wir viele Sachen, die wir, meine Meinung war als Mitarbeiter, musste ich reflektieren, ob das aber richtig ist oder nicht und mich nochmal lernen. Und ich glaube, eine Haltung für mich ist einfach weiter lernen. Ne? Es hört nicht auf. Es ist nicht glauben, dass du schon alles kannst, weil es stimmt nicht.
Genau. Jetzt gab es für dich ja bestimmt auch mal einen Punkt, also Corona war schwer. Ich stelle es mir jetzt auch nicht so einfach vor, mit meinem Mann zusammen eine Firma zu gründen und zu leiten. Wollen wir gar nicht ins Detail gehen, aber es gab ja bestimmt bei dir auch Punkte, wo das Resilienzthema dann mal ganz schwach war. Also wo du dachtest so, oh Gott, jetzt kann ich auch nicht mehr. Wie hast du dich da wieder rausgekämpft?
Tatsächlich, da hat eine große Hilfe mein Netzwerk. Ich glaube, das ist super wichtig. Man kann keinen Erfolg machen alleine. Das glaube ich, man muss verstehen. Und kannst du keine Kinder erziehen alleine? Kannst du auch selbst dein Studium nicht alleine machen, weil du brauchst ein Netzwerk, die dich diese Haltung gibt. Und als ich oft dieses Gefühl hatte, wo ich dachte, es ist wirklich schwer jetzt gerade und ich sehe nicht, wie, Daniel hat mir super geholfen. Er ist ein positiver Mensch und sagte, ja, wir werden dann eine Art finden. Und die sind es gibt viele Probleme, verschiedene Lösungen. Wir haben die Lösung noch nicht gefunden. Aber
ja, toll. Ja, ich glaube, dieses Dranbleiben, das finde ich auch super, super wichtig. Und das ist, glaube ich, schon eigentlich die Antwort auf meine Frage jetzt. Nämlich, ich habe nämlich wie immer hier die abschließende Frage, welche Top-Tipps gibst du den Hörerinnen, also den Gründerinnen, potenziellen Gründerinnen mit? Und da würde ich dieses Dranbleiben schon als ersten Tipp auf jeden Fall akzeptieren.
Ja, danke. Das ist, aber freue mich, dass es wie ein Tipp genommen wird. Ich glaube, dranbleiben, ne? Dranbleiben in was du, ne? Und deine Haltung auch, was die Vision ist, wo du hin möchtest. Ich glaube, das ist wirklich super wichtig. Der zweite für mich wäre es People First. Das sage ich als HR-Tech.
Sehr schön.
Ich denke immer People First. Ich habe es vorher gesagt, man kann keinen Erfolg alleine machen. Und man muss aufpassen, wer sind deine Co-Founders? Wie ist deine Beziehung mit dem? Wie sind deine ersten Mitarbeiter? Und wie ist dein Onboarding? Wie machst du den Recruiting alleine? Wie sprichst du mit den Leuten? Wie transparent bist du in deinem Unternehmen? Gut, wenn das super läuft, aber wenn nicht so gut läuft, musst du auch so transparent sein, ja oder nein. Aber solche Gedanken waren für uns, haben wir es gelernt in 6 Jahren, dass unser Erfolg, dass wir heute die Leute, die wir haben, sind, ich kann da sagen, es war nicht besser jetzt als jetzt in den Unternehmen, als wir so transparent wertschätzen mit den Leuten sind. Es ist wirklich ein Learning, weil diese Leute werden mit dir kämpfen.
Ja,
das ist People First. Und als Dritter ist es wirklich fachlich, aber das habe ich oft gesehen und gehört. Und das war immer mein Feedback. Ganz am Anfang, einfach machen, ja. Aber guck mal dein Businessmodell. Dein Businessmodell muss ein Problem so häufig lösen, dass das Problem häufig ist und das Problem schwer ist. Warum? Häufig, damit du eskalieren kannst, ne? Damit du dann eskalieren kannst, einfach dieses Problem häufig ist und muss schwer sein, damit jemand bereit ist, Geld zu bezahlen. Und wenn diese beide sich treffen, dann hast du ein positives Businessmodell. Und ich glaube, das ist wirklich, hinterfrag dich, es ist häufig und es ist schwer genug, dass die Leute mich bezahlen dafür.
Mhm. Toll, vielen Dank, Jessica. Hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, mir auch, total.
Klasse, dass du hier warst.